SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, guten Morgen. Israel hat in der Nacht den Iran angegriffen. Das haben die Regierungen beider Länder bestätigt. Der israelische Verteidigungsminister Katz sprach von einem Präventivschlag gegen die Islamische Republik. Iranische Staatsmedien berichteten von mehreren Explosionen rund um die Hauptstadt Teheran. Pia Masurczak berichtet.
Iranische Medien verkünden mittlerweile, der Kommandeur der Revolutionsgarde Hossein Salami und der ehemalige Leiter der iranischen Atomenergiebehörde Feridun Abbasi seien getötet worden. Daneben gäbe es weitere Tote unter den Mitgliedern der Revolutionsgarde sowie des Atomprogramms. Meldungen über zivile Opfer wurden bislang noch nicht bestätigt. Bei den ersten Angriffen sind aber offenbar Wohnhäuser in Teheran getroffen worden. Das Staatsfernsehen sowie die Internationale Atomenergiebehörde haben zudem erklärt, dass auch die Atomanlage in Natanz mehrfach getroffen wurde. Raketeneinschläge werden zudem aus einer ganzen Reihe von Städten gemeldet, darunter Qom und Kermanshah. Die Ziele sollen vor allem Atom- und Industrieanlagen sein. Darunter ist wohl eine Ölraffinerie in Tebris und der Schwerwasserreaktor in Arak. Der oberste iranische Führer Khamenei veröffentlichte am frühen Morgen ein Statement. Er drohte Israel mit Vergeltung. Die Internationale Atomenergiebehörde gab bekannt, sie sei wegen eines möglichen Austritts radioaktiver Strahlung in Kontakt mit den iranischen Behörden.
Die USA haben unterdessen klargestellt, dass sie nicht an dem israelischen Angriff beteiligt seien. Das hat US-Außenminister Rubio mitgeteilt. Aus Washington berichtet Nina Barth.
Israel habe den USA mitgeteilt, dass es diese Aktion für seine Selbstverteidigung für notwendig halte, so Rubio. Die oberste Priorität der USA sei der Schutz der amerikanischen Streitkräfte in der Region. Und der US-Außenminister richtete eine Warnung an den Iran, um es klar zu sagen, der Iran sollte keine US-Einrichtungen oder Personal der USA angreifen. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die USA ihr Botschaftspersonal im Irak reduzieren. Außerdem genehmigte das Verteidigungsministerium die Evakuierung von Familienmitgliedern von Militärangehörigen aus dem gesamten Nahen Osten.
US-Präsident Trump will sich wegen des Angriffs heute mit seinem Nationalen Sicherheitsrat treffen. Die UN-Vollversammlung hat einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza gefordert. Bei der Abstimmung der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen hat eine Resolution von Spanien eine überwältigende Mehrheit bekommen. Aus New York berichtet Martin Ganselmeier.
Spanien hatte die Resolution eingebracht. Sie fordert einen bedingungslosen und dauerhaften Waffenstillstand in Gaza. Außerdem die Freilassung der israelischen Geiseln aus der Gewalt der Terrorgruppe Hamas. Und sie verurteilt aufs Schärfste das Aushungern von Zivilisten als Methode der Kriegsführung. Eine ähnliche Resolution war in der vergangenen Woche im Sicherheitsrat am Veto der USA gescheitert. Die Abstimmung in der UN-Vollversammlung ist zwar völkerrechtlich nicht bindend, aber dennoch ein wichtiges Stimmungsbarometer der Weltöffentlichkeit. Und das fiel deutlich aus.
Deutschland hat der Ukraine weitere Hilfen in Höhe von rund 1,9 Milliarden Euro zugesagt. Das hat Bundesverteidigungsminister Pistorius bei seinem Besuch in Kiew bestätigt. Konkret wollen beide Länder bei der Herstellung verschiedener Waffensysteme zusammenarbeiten. Pistorius hat das in den ARD-Tagesthemen am Abend so erläutert.
Natürlich ist die Ukraine inzwischen eine der stärksten konventionellen Armeen auf dem europäischen Kontinent. Und natürlich haben sie einen enormen Bedarf von Rüstungsgütern. Und den herzustellen, ist ihre zentrale Aufgabe, um sich auch unabhängiger zu machen. Von daher, ja, wir profitieren ja gegenseitig voneinander, sowohl in der industriellen Produktion, aber natürlich auch bei Fragen dessen, wie sich Material im Einsatz bewährt oder eben nicht bewährt. Und auch daraus kann man Schlüsse ziehen.
Soweit Bundesverteidigungsminister Pistorius von der SPD. Der Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles durch US-Präsident Trump war illegal. Das hat ein Bundesrichter in San Francisco jetzt entschieden. Er hat angeordnet, dass Trump die Kontrolle über die Nationalgarde an den kalifornischen Gouverneur Newsom zurückgeben muss. Unser US-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer erklärt die Entscheidung.
In seiner Begründung war der Richter deutlich. Die Entsendung der Truppen verstoße gegen fundamentale Prinzipien des Föderalismus. Wörtlich sprach er von einer unerlaubten Aushebelung bundesstaatlicher Souveränität. Kalifornien habe zu keinem Zeitpunkt zugestimmt, die Kontrolle über seine Nationalgarde abzugeben, und die Bundesregierung habe keine ausreichenden rechtlichen Gründe vorgebracht, um diesen Schritt dennoch zu rechtfertigen. Es hätten weder ein schwerwiegender Notstand noch ein Aufstand vorgelegen, den der Bundesstaat nicht alleine hätte bewältigen können. Richter Charles Breyer schrieb in seiner Begründung, er sei besorgt über die Argumentation der Trump-Regierung. Sie laufe darauf hinaus, dass Proteste gegen die Politik der Bundesregierung als Rebellion gewertet werden könnten. Die Proteste seien aber ganz klar durch den ersten Verfassungszusatz gedeckt. Das Urteil bedeutet allerdings noch nicht, dass die Nationalgarde nun unmittelbar aus Los Angeles abziehen wird. Die Trump-Regierung hat die Entscheidung zurückgewiesen und umgehend Berufung eingelegt.
Und ein Berufungsgericht hat die Entscheidung des Bundesrichters vor kurzem auch wieder kassiert und US-Präsident Trump die Kontrolle über die Nationalgarde vorläufig überlassen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP. Bei dem Flugzeugabsturz einer Passagiermaschine in Indien hat offenbar nur ein Mensch überlebt, ein Brite, der aus Indien stammt. Beim Start der Maschine soll er direkt neben dem Notausgang gesessen haben, berichten lokale Medien. Alle anderen 241 Menschen an Bord sind bei dem Absturz ums Leben gekommen. Das hat die Fluggesellschaft Air India mittlerweile auf X bestätigt. Außerdem gab es weitere Opfer, weil das Flugzeug in ein Wohngebiet gestürzt ist. Die Maschine war auf dem Weg nach London. Großbritannien will jetzt ein eigenes Ermittlerteam nach Indien schicken. Mit einem Gedenkgottesdienst im Wiener Stephansdom hat Österreich am Abend der Toten des Amoklaufs in Graz gedacht. 10 weiße Kerzen waren auf 10 leeren Stühlen aufgestellt. Aus Wien berichtet Wolfgang Fichtel.
Die Kerzen stehen für die 10 Todesopfer, Schülerinnen vor allem und Schüler zwischen 15 und 17 Jahre alt, vor allem muslimischer Herkunft, und für die Lehrerin, die im Krankenhaus starb. Eine Kerze etwas abseits, auch für den 21-jährigen Täter. Die Trauerfeier, ein Gottesdienst für alle Religionen, soll die Angehörigen trösten, die Mitschüler, den Hilfskräften Kraft geben und auch nach vorne schauen. Eine Fürbitte geht ans ganze Land. Für eine Gesellschaft ohne Gewalt, in der Waffen verstauben mögen.
Wolfgang Fichtel hat berichtet. Die Wasserqualität in den Badeseen in Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis ist nach Angaben der zuständigen Behörde ausgezeichnet. Sämtliche Proben seien unauffällig, hieß es gestern übereinstimmend. Vuk Dajovic.
Dem Badevergnügen an den heißen Tagen steht nichts im Wege. Vom Weinheimer Weitsee im Norden über den Ketscherhoh-Wiesensee bis zum Blausee in Altlosheim. Im südlichen Rhein-Neckar-Kreis sind sämtliche Badeseen in einwandfreiem Zustand. Auch der Kollersee in Brühl, der zuletzt wegen hoher Keimbelastung gesperrt war, ist nach einer erneuten Untersuchung wieder geöffnet. Die Werte seien wieder in Ordnung, hieß es gestern. Die nächsten Beprobungen der neuen Badeseen im Rhein-Neckar-Kreis sind für kommenden Dienstag geplant. Die mikrobiologischen Wasseruntersuchungen führt laut Kreis bis Mitte September alle 14 Tage das Labor des Landesgesundheitsamts Stuttgart durch. Dasselbe gilt für Mannheim. Auch hier gibt das städtische Gesundheitsamt grünes Licht für die 3 Badeseen im Stadtgebiet. Die Wasserqualität sei ausgezeichnet, so der Amtsleiter in einer Pressemitteilung.
Die deutsche U21-Fußballnationalmannschaft hat ihr erstes Spiel bei der EM in der Slowakei gewonnen. Am Ende stand es 3:0 für das DFB-Team. Alle 3 Tore hat der Stuttgarter Nick Woltemade geschossen. Mara Thälmann hat das Spiel gesehen.
Mit einem Dreierpack schießt Nick Woltemade die deutschen Junioren zum Auftaktsieg. Vor rund 4000 Zuschauern in Nitra überzeugte das deutsche Team vor allem mit Effizienz. Kurz vor dem Pausenpfiff traf der Stürmer zum 2:0. In Hälfte 2 passierte nicht mehr viel, außer einem klaren Foul der Slowenen im eigenen Strafraum. Woltemade traf sicher zum Endstand. Deutschland also holt den ersten Pflichtsieg gegen Slowenien. Am Sonntag heißt der Gegner Tschechien, bevor zum Abschluss der Gruppenphase am kommenden Mittwoch Titelverteidiger England wartet.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt's viel Sonne, teilweise ist es schwül und heiß. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 28 Grad im hohen Westerwald und 35 Grad am Oberrhein. Vereinzelt, vor allem später im Schwarzwald, kann es dann auch mal einzelne Gewitter geben.
SWR aktuell. Hintergrund.
Überhitzt und verschmutzt. Wie können wir unsere Ozeane retten? Das ist unsere Serie in dieser Woche hier in SWR aktuell, anlässlich zur 3. UN-Ozeankonferenz in Nizza, die heute zu Ende geht. Und heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie Fischerei nachhaltiger werden kann. Unsere Frankreich-Korrespondentin Caroline Düller hat in Nizza Menschen getroffen, die das Fischessen nicht verbieten wollen, aber einen bewussteren Umgang mit dem Lebensraum Meer fordern.
Lasst die Schutzgebiete atmen, verbietet die Schleppnetzfischerei, fordern Umweltschützer in Nizza. Auch Daphne misst den Erfolg der Ozeankonferenz vor allem an einer Maßnahme. Schleppnetzfischerei am Meeresboden verbieten. diese riesigen industriellen Schiffe, die den Meeresboden zerstören. Schluss mit der Heuchelei bei diesem Thema.
Et voilà, arrêtez tout simplement l'hypocrisie sur ce sujet.
Laut dem Forschungsinstitut Ifremer macht diese Technik etwa ein Viertel des Fangvolumens in Frankreich aus. Wissenschaftler und Umweltschützer warnen vor den ökologischen Konsequenzen. Denn die schweren Netze über den Meeresboden zu schleifen, stößt im Vergleich zu anderen Fischereitechniken viel CO2 aus. Außerdem gehen dabei viele Arten ins Netz, die man eigentlich gar nicht fangen will. Der dritte Nachteil sei der gravierendste, sagt Didier Gasquel.
On détruit les fonds marins.
Man zerstört damit die Meeresböden. Gasquel ist Professor an der Hochschule Institut Agro in Rennes und forscht dort seit vielen Jahren zu nachhaltiger Fischerei. Das passiert nicht überall. An manchen Orten kann sich der Meeresboden von selbst erholen. An anderen wiederum gibt es da ohnehin nur Sand. Aber an vielen Stellen ist das eine Art Unterwasserwald. Dort leben Meereswürmer, Weichtiere, Krebse. Das alles wird zerstört. Das ist ein Problem für die Artenvielfalt. Es ist ein Problem, weil diese Unterwasserwälder Habitate sind. Aber noch wichtiger ist, dass sie die Grundlage für die komplette Nahrungskette bilden. In der EU ist die Schleppnetzfischerei am Meeresboden jenseits von 800 Metern Tiefe verboten. Auf der Ozeankonferenz hat Präsident Emmanuel Macron angekündigt, bis Ende 2026 insgesamt 4% der Meeresschutzgebiete in Metropolfrankreich unter einen so wörtlich starken Schutz zu stellen. Menschliche Aktivitäten dort werden stärker eingeschränkt, manche verboten, etwa die Schleppnetzfischerei am Boden. Diese Zonen werden kartografiert, auf einer wissenschaftlichen Basis und in Absprache mit unseren Fischern. Für Wissenschaftler Didier Gasquel ist das alles andere als ein großer Wurf. Leider hat diese Ankündigung viele enttäuscht, auch Forscher wie mich. Denn es wurden auch die Karten mit den Zonen veröffentlicht, in denen diese Fischereiform verboten werden soll. Das sind Zonen, in denen die Schleppnetzfischerei am Boden schon jetzt verboten ist oder in denen sie ohnehin nicht stattfindet. Der Gewinn dieser Maßnahme ist winzig. Man wird den Betrieb von 3 Schiffen stoppen, die im Nationalpark Calanque bei Marseille unterwegs sind. In dieser Größenordnung, das ist marginal. Außerdem kritisieren Umweltschützer, dass der Begriff starker Schutz rechtlich schwammig sei und industriellen Fischfang in diesen Zonen nicht eindeutig verbiete.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Es sind Schulferien in Baden-Württemberg, was für Eltern klassischerweise bedeutet, sie müssen sich darum kümmern, dass ihre Kinder betreut werden, wenn sie nicht gerade gemeinsam im Urlaub sind. Der Bundesrat will dazu heute eine Verbesserung auf den Weg bringen. Gut so, findet unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Freuen können sich die Eltern von Grundschulkindern. Sie haben ab dem Schuljahr 2026/2027 einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung, auch in den Ferien. Für Eltern ist es also nicht mehr ganz so wichtig, dass Oma und Opa im Nachbarort wohnen, um die unfassbaren 75 Werktage Schulferien pro Jahr betreuungsmäßig irgendwie stemmen zu können. Die Städte und Gemeinden müssen künftig für Angebote sorgen. Und damit sie das schaffen, will der Bundesrat heute gesetzlich ein bisschen nachhelfen. Den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz können viele Kommunen ja bis heute nicht erfüllen. Bleiben wir mal zuversichtlich, dass es mit der Betreuung von Grundschülern besser laufen wird. Es wäre ja auch so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit. Die Nation regt sich gerade darüber auf, dass bei der Deutschen Bahn Platzreservierungen für Kinder richtig teuer werden. Bei der Ganztagsbetreuung wären Sitzplätze immerhin inklusive.
In Luxemburg kommen heute die EU-Innenministerinnen und Minister zusammen. Das Treffen steht ganz im Zeichen des 40-jährigen Jubiläums des Schengen-Abkommens. Wir erinnern uns, grenzfreies Reisen und so. Wobei es dem Jubilar gerade nicht so besonders geht. Woran diverse Innenministerinnen und Minister nicht ganz unbeteiligt sind. Zum Beispiel auch der Deutsche. Aber ausgerechnet Alexander Dobrindt ist heute in Luxemburg nicht dabei. Wie es heißt, aus Termingründen. Unsere EU-Korrespondentin Katrin Schmidt berichtet.
Man hätte ihn gerade in der aktuellen Lage natürlich sehr gerne heute im Kreise der EU-Kollegen gesehen. Die Frage, wie die deutsche Regierung nun plant, die Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen weiter zu begründen, wäre sicher aufgekommen, nachdem ja nicht nur Juristen Zweifel daran haben, dass das EU-rechtskonform zu begründen ist. Aber natürlich auch die gesamte Praxis der Grenzkontrollen beschäftigt die EU-Innenminister heute. Die werden ja längst nicht nur von Deutschland durchgeführt. Aber gerade zum 40. Jahrestag des Schengen-Raums, also eigentlich der Freiheit, in der EU zu reisen, zu pendeln, zu handeln, ist das natürlich eine schwierige Gemengelage.
Der Termin, wegen dem Bundesinnenminister Dobrindt nicht zu seinen EU-Kollegen reist, dürfte die Innenministerkonferenz der Länder in Bremerhaven sein. Sie geht heute zu Ende und auch dort werden die Grenzkontrollen und die Zurückweisungen heute Thema sein. Einzelheiten von Daniel Hoffmann.
Wie effektiv diese Maßnahme ist, soll am Morgen im Gespräch mit Vertretern der Bundespolizei geklärt werden. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Ulrich Meurer, warb um Verständnis für die neue Bundesregierung. Diese brauche etwas Zeit, um eine Lösung zu finden. Er sprach von einem schwierigen Thema und verwies darauf, dass in den letzten beiden Jahren etwa 600.000 Menschen in Deutschland Zuflucht gesucht hätten. Diese Entwicklung könne man so nicht fortsetzen, so Meurer. Bereits geeinigt haben sich die Innenministerinnen und Minister darauf, die elektronische Fußfessel für Gewalttäter gegen Frauen einzuführen. Dafür soll bis zum Jahresende eine gemeinsame Leitlinie erarbeitet werden. Auch beim künftigen Umgang mit der AfD setzt Meurer auf einen Konsens von Bund und Ländern. Wie der aussehen könnte, soll bei der Pressekonferenz am Mittag erläutert werden.
Vor dem Amtsgericht Trier beginnt heute der Prozess gegen einen Waffenhändler und mutmaßlichen Reichsbürger. Der Mann soll unter anderem in Kordel im Kreis Trier-Saarburg hunderte Waffen und Sprengstoff gelagert haben. SWR-Reporter Martin Schmidt berichtet.
Vor gut 6 Jahren stellten Spezialeinsatzkräfte in Kordel etwa 1000 Gewehre, mehrere hundert Pistolen sowie große Mengen an Munition, Schwarzpulver und Pyrotechnik sicher. Der Angeklagte, ein Waffenhändler, soll all das in seinem Haus und auf seinem Grundstück gehortet haben. Laut Amtsgericht Trier besaß er dafür keine Genehmigung. Der Aufforderung, seine Waffen abzugeben, war er nicht nachgekommen. Das Amtsgericht Trier hat insgesamt 4 Prozesstermine für das Verfahren angesetzt.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.